Weiter wie bisher geht es nicht.
Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit
Carsten und
Stefanie.
Ein neues Wohlstandsmodell muss her.
Packen wir es an. In dieser Folge sprechen wir über Nährstoffe und insbesondere auch B12.
Genau. Wir möchten einen kleinen Abriss darüber geben, wie es sich mit Nährstoffen verhält, wenn man auf die vegane Ernährung umstellt. Das ist immer ein sehr bekanntes und beliebtes Thema und häufig auch eine Fragestellung, wo bekommt man denn diese und jene Nährstoffe her? Und wir versuchen heute so ein bisschen Hintergrundinformationen beizusteuern und Ängste zu nehmen.
Genau. Als ich noch Vegetarierin war, haben mich Nährstoffe nicht interessiert. Also da habe ich einfach halt gegessen, was ich wollte und habe mich nicht so drum gekümmert. Und dann, also du hast dich ja schon immer eigentlich
drum gekümmert. Immer, ja. Ne? Nährstoffe war immer mein Thema, genau.
Ja. Und bei mir war es ja so, dass ich erst dann bei dem Umstieg auf vegan gemerkt habe, ich muss mich doch mal kümmern, weil das dann mit dem B12 ein Problem war.
Genau, halt die kritischen Nährstoffe.
Ja. Und du wolltest jetzt aber erstmal auf die anderen Nährstoffe eingehen und das B12 dann später.
Genau, wieder mit dem B12 machen wir quasi zum Schluss, weil es aus meiner Sicht eben der kritischste Nährstoff ist. Da wollen wir ein bisschen mehr zu sagen. Und ich würde jetzt einfach mal so anfangen mit dem bekanntesten Nährstoffthema,
genau, der
Protein
Frage,
oder Eiweiß.
Ja, wo bekommst du, where do you get your protein?
Genau, ja. Also um es vorweg zu sagen, eigentlich ist das ein No-Brainer. Da braucht man nicht drüber nachdenken. Das ist einfach, man kann gar nicht zu wenig Protein zu sich nehmen, wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt. Das ist eigentlich in fast allen Lebensmitteln enthalten. Sag mal, wenn man nur so ein bisschen Richtung Getreide oder Hülsenfrüchte unterwegs ist, Nüsse oder Kartoffeln zu sich nimmt, dann hat man auf alle Fälle genügend Proteinquellen. Ich nehme jetzt mal so ein paar Produkte, die eigentlich standardmäßig auf jedem Esstisch vorhanden sein sollten. Brot, Haferflocken, Nudeln, Reis, Hirse, diverse Bohnen, Linsen, vielleicht ein bisschen exotischer diese sogenannten Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth oder neuerdings auch die Chiasamen. Ja, dann gibt es eben auch diese ganze Tofu-Palette von reinem Tofu, Sojamilch, Soja in diversen Geschmacksrichtungen oder Verarbeitungsstufen. Seit einiger Zeit auch Lupinen. Das sind eigentlich so die namentlichen Proteinquellen, da wo man eigentlich überhaupt gar kein Problem mit hat. Die sollten eigentlich in jeder Grundernährung enthalten sein oder zumindest eins von diesen Produkten, was ich gerade genannt habe.
Ja, und ich habe auch so Comics gesehen, wo dann so ein Gorilla gefragt wird, wo bekommst du denn dein Protein her und so, ne? Wie, du kannst auch ohne Fleisch überleben. Also es ist tatsächlich machbar, eben auch Muskeln aufzubauen.
Ja, absolut. Ich meine, einer der stärksten Menschen der Welt oder Männer der Welt, Strongman, Patrick Baboumian.
Den hatten wir ja auch schon genannt und den können wir auch nochmal verlinken.
Seit 2013 Veganer und schaut mal im Internet ein bisschen die Videos an, dann merkt man auf einmal, dass das Protein oder Eiweiß überhaupt gar kein Thema ist. Also wie gesagt, das ist ein No-Brainer und man muss sich schon selten dämlich anstellen, um zu wenig Protein zu sich zu nehmen. Also im Gegenteil, das, was für die vegane Ernährung spricht, ist, wenn man sich im Hinterkopf behält, dass der Normalesser, wenn ich jetzt so einen Fleischesser als Normalesser noch bezeichnen darf, im Regelfall omnivor durchschnittlich doppelt so viel Protein zu sich nimmt, wie eigentlich empfohlen ist. So, und wenn ich mir anschaue, so Fleisch, so roundabout 20% Protein und die meisten Getreidesorten liegen so um 10-15%. Also ich sage jetzt mal so ein bisschen Pi mal Daumen, ungefähr die Hälfte von dem, was Fleisch hat. Dann kann man ja eins und eins zusammenzählen und feststellen, eigentlich die Menge Protein, die man auch täglich braucht, ohne dass der Körper damit überfordert ist, die kriege ich aus der reinen pflanzlichen Ernährung. Ne? Also,
ich hatte auch, glaube ich, irgendwo so ein Beispiel gesehen, dass so ein Schweinesteak oder was das da war, im Vergleich irgendwie weniger Protein hat als Hülsenfrüchte, als so ein Linsengericht, meine ich. Oder war das was anderes?
Das kann durchaus sein.
Also irgendwie sowas hatte ich auch schon gesehen. Also das ist einfach, oder gleich viel. Also einfach zu zeigen, es ist machbar.
Ja, und Soja sticht natürlich komplett außen vor. Soja hat ungefähr 40 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm Trockenmasse. Das ist unangefochten. Also da kriegt man kein Fleisch oder sowas. Da muss man schon Proteinpulver ins Fleisch reinmischen, damit man dann nochmal einen höheren Proteingehalt reinbekommt.
Ja, nur manche wollen ja eben auch kein Soja essen. Deswegen ist es halt ganz gut zu wissen, du kriegst dein Protein auch über andere Wege, nicht nur über Soja.
Genau. Ist also überhaupt gar kein Thema. Macht euch da überhaupt gar keine Sorgen. Wie gesagt, man muss sich selten dämlich anstellen, um einfach unterversorgt zu werden mit Proteinen.
Und das nächste ist dann Eisen.
Genau.
Das war ja auch schon als Vegetarier ein Problem, dass es immer hieß, Vegetarier haben Eisenarmut. Also ich während meiner Schwangerschaft hatte einen besseren Eisenwert als die Fleischesserinnen. Also ich hatte immer einen super Eisenwert, einfach aus dem Grund, weil ich morgens Müsli gegessen habe und dazu frisch gepressten Orangensaft.
Genau, das ist eigentlich schon genau die Formel. Nimm irgendwie Getreide und also Vitamin C.
Zum Beispiel, ne?
Vitamin C sorgt dafür, dass das Eisen, pflanzliches Eisen, viel besser absorbiert werden kann im Verdauungsbereich. Und ja, dann hast du eigentlich das Problem nicht mehr. Das ist auch eigentlich ein No-Brainer. Also
du und dein No-Brainer.
Ich finde den Begriff ziemlich
spannend. Ja, den merke ich schon. Also denk dir mal was Neues aus hier.
Okay, ich ratter. Also keinen Gedanken dran verschwenden, einfach versuchen, ganz normal Haferflocken oder irgendwelche anderen Flocken, also das, was normal Müsli-Zutat ist oder eine Scheibe Brot oder sowas, Getreide, ein bisschen Vitamin C mit rein, das kann eine Frucht sein, das kann Orangensaft sein, das kann, ich sag jetzt mal, TK-Obst sein, was man sich vielleicht reinmischt. Also all das ist gar kein Problem. Wir haben Vitamin C, wir haben Eisen eigentlich nie wirklich als Präparat zu uns genommen, haben nie drauf geachtet. Und deine Erfahrung mit dem hervorragenden Eisenwert, die kann ich bestätigen. Zu meiner Zeit im letzten Jahr als Veganer habe ich zweimal meinen Eisenwert messen lassen. Das war einmal im Sommer, da war ich ungefähr, sag jetzt mal, maximal ein halbes Jahr Veganer. Da hieß es dann bei den Laborergebnissen, als sie mir dann kundgetan wurden, dass der Arzt oder die Arzthelferin sich wünschen würde, dass alle anderen Patienten ähnlich hervorragende Eisenwerte bekämen oder hätten. Und dann habe ich im Dezember nochmal Blutanalyse machen lassen und da habe ich dann einen konkreten Wert bekommen. Das war irgendwie so eine vom Labor ein Messwert, wo das Labor bis maximal 600 Einheiten misst. Ich weiß jetzt nicht, was für Einheiten, aber halt der Pegel war 600. Und zu dem Zeitpunkt oder an dieser Stelle hat das Labor auch gar nicht mehr weitergemessen. Und mein Eisenspiegel im Blut war bis zu diesem Messwert vorhanden. Also wahrscheinlich noch deutlich drüber, aber das Labor hat nicht mehr gemessen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine Maßnahme.
Also Eisen war alles Paletti.
Tipptopp. Wer trotzdem nochmal wissen möchte, wo ist denn Eisen, pflanzliches Eisen überhaupt drin? Also wie gesagt, Haferflocken oder sonstige Flocken, generell Vollgetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse oder Sonnenblumen und Kürbiskerne. Das ist im Grunde genommen derjenige, der Müsli isst. Dort wird eigentlich nie Probleme haben, zu wenig Eisen zu sich.
Genau, und für die bessere Aufnahme des Eisens eben Vitamin C dazu.
Genau. Dann haben wir nochmal Calcium. Ist ja auch öfters mal so ein Thema, wo die Frage aufkommt, wo kriege ich denn mein Calcium her, wenn ich mein Glas Milch nicht mehr trinken darf?
Ja, die Kuhmilch.
Ja, die Kuhmilch.
Was machen wir da?
Was machen wir dann da? Also ich würde sagen, wir essen einfach Grünkohl oder Brokkoli oder andere grüne Getreidesorten. Sesam. Ganz klar, also Sesam ist so fast schon unangefochtene Spitze, was Calciumgehalt betrifft. Kann man mit ins Müsli mischen oder das, was wir mittlerweile machen, ist
unser grüner Smoothie.
Grüner Smoothie morgens einmal.
Immer noch mit dem Pürierstab. Wenn wir dann irgendwann einen Mixer haben, dann ist er wahrscheinlich auch viel smoother.
Das schmeckt trotzdem schon sehr gut.
Ja, aber der sieht noch nicht so werbemäßig aus. Er hat noch kleine Stückchen.
Ja.
Also von daher, wenn er wirklich smooth ist, dann
Ballaststoffe sind das.
Dann trinke ich vielleicht auch den Grünkohl-Smoothie. Aber im Moment mit unserem Pürierstab gibt es keinen Grünkohl-Smoothie. Das kann er nicht.
Ja, aber wir mischen halt nicht nur, du hast gar nicht gesagt, was wir reinmischen.
Nee, im Moment mischen wir Feldsalat, Banane, Wasser und das Sesammus.
Sesampaste, Tahin.
Genau.
Ja, oder Sesammus. Genau, das ist nichts anderes als Sesam, zu Mousse verarbeitet, genau, hochkonzentriert.
Könnte man auch selbst machen, aber wir haben ja eben noch nicht so ein Hochleistungsding, also kaufen wir es noch.
Ja, genau, ist auch gar nicht so teuer. Also ich kaufe es beim türkischen Lebensmittelhändler, gibt es größere Abpackungen.
Ist das ein sowas. Kilo?
800 Gramm.
800 Gramm. Und das war 6 Euro oder so?
So um die 6 Euro, ja. Gibt es manchmal ein bisschen günstiger, aber jetzt so regulärer Preis sind so 6 Euro. Also ich denke, für den Preis ist das echt...
Ja, wir machen ja auch nur einen Esslöffel für uns beide rein. Ja, also genau. Hält es schon ein bisschen länger.
Genau.
Und das, aber das mit dem Sesammus macht das in dem Smoothie so eine milchartige Konsistenz. Das ist voll lustig. Das hätte ich vorher gar nicht gedacht, aber es schmeckt dann wirklich so ein bisschen so wie ein Milchshake.
Ja, genau. Ja. So. Ja, das ist schon cool, ne?
Ja, eigentlich hatten wir Kokoswasser auch mal drin. Aber da sind wir aus Kostengründen wieder davon abgekommen.
Das ist dann schon so in einem Bereich Superfood. Das muss man sich leisten können, wollen, dürfen.
Wollen, genau. Das muss man sich leisten wollen. Genau. So.
Ja, Sesam, dunkelgrünes Gemüse, Mandeln ist eine sehr gute Quelle. Darüber hinaus findet man aber auch genügend angereicherte Lebensmittel mit Kalzium, also Sojamilch oder Pflanzenmilch
mit Kalzium. Ja, genau, Hafermilch mit Kalzium.
Genau, so. Nimmt man mit rein oder halt Mineralwasser.
Genau, Mineralwasser, genau. Ist eigentlich im Leitungswasser Kalzium drin?
Nicht wirklich. Das ist ja schon durch die Kläranlagen ein bisschen anders aufgearbeitet. Okay. Das Mineralwasser
kommt. Das heißt, das Mineralwasser wird aber angereichert damit oder kommt das so?
Nee, das kommt ja aus dem Boden. Das ist ja durch die Mineralschichten, die da jetzt noch quasi im Untergrund wirken.
Ach so, davon kommt das Kalzium.
Nimmt das quasi beim Weg nach unten in die Wasservorräte quasi genügend Mineralstoffe zu sich und einfach wenn.
Okay, aber wir trinken ja eigentlich nur Leitungswasser, sollten eigentlich dann investieren in kalziumreiches Mineralwasser?
Ja,
oder?
Ich denke, dadurch, dass wir im Grunde genommen durch den Smoothie und durch das Müsli etc., da sehe ich eigentlich nicht das Problem. Und du hast ja auch die Hafermilch, da kaufen wir auch die mit Kalzium.
Ja.
Weil sie eigentlich genauso teuer ist wie die ohne Kalzium.
Genau, also. Die kostet genauso viel wie die ohne Kalzium, schmeckt jetzt auch nicht irgendwie anders.
Nee.
Da ist irgendeine Alge drin, glaube ich.
Ja, das sind die aus einer Meeresalge. Frag mich jetzt nicht nach dem Namen, das ist so ein ganz exotischer Begriff. Den müsste ich wirklich ablesen.
Ja. Okay, was haben wir noch?
Genau, also weiteres Thema sind Omega-3-Fettsäuren oder Fettsäuren allgemein. Also was die speziellen Omega-3-Fettsäuren betrifft, ist das Einfachste, was man machen kann, Leinsamen. Sollte man schroten, damit eben die Omega-3-Fettsäuren besser vom Körper aufgenommen werden können. Aber ansonsten ist es halt super günstig.
Ja, die kann man auch schon geschrotet kaufen. Da kosten die nur 20 Cent mehr als ungeschrotet.
Oder man kann sie halt normal kaufen und holt dann irgendwie so einen kleinen Kaffeemixer, wollte ich gerade schon sagen.
Kaffeemixer.
Kaffeemondzerstörer.
Kaffeesmoothie-Macher.
Genau. Man kann aber auch Leinöl nehmen. Also Leinöl ist
super, ne?
Aber hervorragend.
Muss man sich auch wieder leisten wollen, oder?
Nee. Also,
ich dachte, das wäre so.
Ja gut, die Flaschen sind, ich glaube, mit 200 oder 250 Milliliter nicht die größten, also jetzt nicht so wie Sonnenblumen oder Olivenöl, aber die liegen auch, glaube ich, nur bei 2,50 Euro oder sowas.
Ja gut, also im Verhältnis ist es aber schon irgendwie...
Ja, dann nimmst du ja jetzt nicht mehrere Esslöffel davon.
Weiß ich das? Ja. Vielleicht möchte ich ja gerne... Ich brauche doch Omega-3.
Also, ja, kannst du auch. Du kannst aber auch andere Ölsorten nehmen. Nimmst du Rapsöl, Hanföl oder Walnussöl oder Walnüsse. Ne? Also perfekt, muss ich nicht unbedingt ins Meer und irgendwelche Fische oder sowas wildern, sondern kriege das alles irgendwie relativ.
Ja. Die Meere sind edel her, das kommt alles aus der Aquakultur.
Genau.
Okay, und dann?
Ja, dann habe ich natürlich noch Thema Folsäure. Folsäure ist etwas, wo eigentlich jeder drauf achten sollte, egal ob er jetzt Fleisch isst oder sich vegetarisch oder vegan ernährt.
Ist das denn für Männer auch so wichtig? Folsäure kenne ich immer nur für Frauen.
Doch, Folsäure ist generell wichtig für Männer. Ja, also,
generell für Männer, nur für Männer.
Nur für Männer, ja, so, genau.
Bei den Frauen ist das nur so. Ja, okay, also wofür ist das wichtig?
Also Folsäure ist generell für die Zellbildung wichtig.
Ach genau, das war das, Zellerneuerung. Deswegen
während der Schwangerschaft eben ein ganz, schon fast kritischer Nährstoff. Ich mache mir da im Moment weniger Sorgen, weil ich hatte
Du willst ja nicht schwanger werden, ne?
Nee, werde ich, glaube ich, auch so schnell nicht mehr.
Nee, nicht mehr. Nee. Also, du hast das schon hinter dich gebracht. Ne? Menopause. Menopause.
Genau. Ja. Okay. Richtig, ja. Da still, was das betrifft. Nein, ich hatte im Dezember ja meinen Vitamin B12-Speicher auffrischen lassen und bin da beim Arzt gewesen und habe mir entsprechende Spritzen geben lassen. Und diese Spritzen hatten nicht nur Vitamin B12, sondern der Arzt hat dann gleich so ein Kombipräparat mitgegeben, wo auch Folsäure mit drin ist. Also von daher beides in einem Rutsch auffrischen lassen und deswegen bin ich da auf der sicheren Seite. Muss man aber nicht spritzen lassen, kann man auch über ganz normale Nahrungsmittel zu sich nehmen. Einige davon sind auch wieder das grüne Blattgemüse, wo wir vorhin schon beim Calcium waren. Bohnen, du bekommst es über Hefeextrakte. Kohlsorten haben es, viele Nüsse haben es. Ja, wer gerne Spargel isst, ist da auf der sicheren Seite. Oder Vollkornprodukte bzw. auch Weizenkeimlinge oder Weizenkeime. Die enthalten auch entsprechend Folsäure.
Mm, okay. So.
Ja, dann haben wir nochmal einen Nährstoff Jod. Ja, da komme ich ins Schwimmen, weil Jod selber relativ selten vorzufinden ist. Meistens versucht man das dann schon über jodiertes Speisesalz zu sich zu nehmen.
Aber Jod wird doch auch relativ kritisch gesehen, oder? Also ich habe auch
zu gelesen, viel, ja?
Zu viel Jod.
Genau.
Und dann heißt es aber wieder, wir würden generell zu wenig Jod zu uns nehmen. Und ich habe auch schon gelesen, dass man Jod auf jeden Fall irgendwie, irgendwie gab es eine Empfehlung, so und so viel Mygramm soll man zu sich nehmen.
Zu sich nehmen, ja, es ist sehr kontrovers diskutiert. Also ich weiß auch noch nicht ganz genau, wo wir uns da jetzt einpendeln sollten. Da bin ich selber noch nicht so wirklich schlau draus geworden. Ich weiß, dass Jod bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln häufig nur bei Algen vorzufinden ist. Die finden ja relativ seltenst den Weg auf den Speiseplan. Also
ja,
Sushi ist ja jetzt mal außen vor gelassen. Aber
für mich war es so, wir haben einmal Algen ausprobiert, aber irgendwie war das nicht so. Ich bin eh kein Meeresfrüchte-Fan,
ja,
noch nie gewesen. Also.
Ja, und von der Dosierung her ist es natürlich auch schwierig. Also wenn man jetzt natürlich so diese Höchstgrenzen anschaut und dass man nicht zu viel nehmen soll, weil dann vielleicht die Schilddrüse und Stoffwechsel beschleunigt wird und. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht so recht. Also ich denke mal, so jodiertes Speisesalz oder eben durch andere Zugaben, häufig werden ja auch andere Produkte mit Jod angereichert. Ich denke mal, Pflanzendrinks gibt es mittlerweile auch schon so ein bisschen mit Jod. Ich würde jetzt persönlich denken, dass das ausreicht.
Ich denke, wir verlinken noch auf verschiedene Übersichten quasi, die wir gefunden haben im Internet von verschiedenen Anbietern,
genau.
Blogs und Organisationen, wo also so Nährstoff Übersichten, was man so machen sollte. Und da steht dann auch teilweise drin, was die empfehlen, an Jod zu sich zu nehmen. Ob man da Nahrungsergänzungsmittel nehmen soll oder eben jodiertes Speisesalz oder sowas. Also da lass mir dich nicht einfach so mit dieser vagen Aussage stehen, sondern du kannst dann nochmal nachlesen und dir dann eben deine eigene Meinung bilden dazu.
Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, Jod ist kein Thema, was nur Veganer oder Vegetarier betrifft, sondern Jod ist auch für Fleischesser
genau, für alle,
das
ne?
Thema, weil ich bekomme diesen Stoff auch nicht übers Fleisch.
Ja.
Ne? Also last but not least, was so die normalen Nährstoffe betrifft, Vitamin D wird häufig genannt. Ich selber musste mich da im Laufe der letzten Monate so ein bisschen einfuchsen und einlesen, weil ich ehrlich gesagt vorher dieses Thema völlig ignoriert habe. Mittlerweile bin ich aber vom Informationsstand da, dass ich weiß, Vitamin D wird zwar durch Sonnenlicht synthetisiert oder den Körper kann es selber synthetisieren, vorausgesetzt genügend Hautfläche wird der Sonne ausgesetzt, aber auch dann nur, wenn entsprechend UVB-Strahlung an die Haut herankommt. So, und was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder mitbekommen habe, ist, dass diese UVB-Strahlung gerade in den Wintermonaten bei uns aufgrund des niedrigen Sonnenstandes, also sprich der Winkel, den die Sonne dann zu unseren Breitengraden hat, der filtert eigentlich entweder alles oder einen Großteil des UVB-Strahlspektrums aus, sodass wir in den Wintermonaten eigentlich gar nicht in der Lage sind, genügend Vitamin D selber über die Haut Sonne aufzunehmen, um eben Vitamin D zu synthetisieren.
Okay.
Das heißt jetzt nicht, dass ich latent einen Vitamin-D-Mangel ausbilden muss, vorausgesetzt, ich bin jetzt in den Sommermonaten relativ lange und häufig an der Sonne. Dann kann ich quasi meinen Vitamin-D-Speicher auffüllen. Aber ich habe natürlich ein Problem, wenn ich zum Beispiel dunkelhäutig bin.
Mhm.
Also ein hoher Pigmentanteil in der Haut sorgt eben dafür, dass wenig Vitamin-D gebildet wird.
Mhm. Ja? Wobei, also ich jetzt bei den Katrin und Daniel von dem Bewegt Blog, dem Läufer-Blog, gelesen hatte, dass die auch dazu raten, dass man Vitamin D in der dunklen Jahreszeit supplementiert mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und die sind ja als Läufer eigentlich
häufig draußen.
Würde ich denen mal unterstellen.
Die laufen mit Sicherheit nicht im Wohnzimmer.
Genau, also dass sie häufig draußen sind.
Ja.
Also, und wenn die das schon raten, dann denke ich auch, dass es sinnvoll ist, dass jeder eben generell in den dunklen Monaten, sag ich mal, in dem dunklen Halbjahr von Oktober bis April oder so oder bis März dann wirklich das supplementiert, ne?
Ja, ich denke auch. Also so Supplemente sind nicht unbedingt so teuer und man tut sich eigentlich einen Gefallen damit. Es gibt auch noch Nahrungsmittel, die enthalten Vitamin D. Das sind zum Beispiel Avocados, Champignons. Teilweise wird Vitamin D in Margarine noch eingebracht, aber das sind alles so Nahrungsmittel, die vielleicht auch so vom Mengenverhältnis nicht so häufig und üppig auf dem Speiseplan stehen, dass man da eben seinen normalen Tagesbedarf über längere Strecken mitdeckt.
Ja, da
Also
muss man
deswegen
ja auch
würde
noch
ich eben
gucken.
auch empfehlen, nehmt Supplemente zu euch, Tabletten. Ich weiß nicht, ob es als Spritze oder sowas erhältlich ist, aber wir nehmen halt Tabletten und fahren damit im Moment eigentlich ganz gut.
Ja.
In diesem Sinne.
In Hamburg sagt man Tschüss.
Und auf Wiedersehen.